Hallo Leute, ich melde mich aus der Sommerpause, weil ich etwas anzukündigen habe. Wie ihr wisst, hat es mit dem Klonabenteuer ein verhängnisvolles, abruptes Ende gefunden, als sich unser Spielleiter verabschiedet hat. Wir haben dann lange Zeit nach jemandem gesucht, der diese Lücke füllen kann, die Lars hinterlassen hat. Leider haben wir, obwohl wir jemanden gefunden hatten, dann technische Schwierigkeiten und konnten die Aufnahme, die wir gemacht hatten, am Ende nicht verwerten. Wir haben aber jetzt entschieden, dass wir das Abenteuer auf eine andere Art und Weise zu Ende bringen, nämlich eine ganz interaktive, bei der ihr teilnehmen könnt. Ihr könnt euch nämlich jetzt im Anschluss an mein Intro die Folge anhören. Wir releasen die jetzt hier ganz normal im öffentlichen Raster und den verhängnisvollen, spannenden Cliffhanger mit eurer eigenen Fanfiction auflösen. Ja, habt ihr richtig gehört. Ihr könnt eine Fanfiction schreiben und uns die bis zum 31. Oktober diesen Jahres zuschicken. Und unsere Unterstützer auf Patreon, die können diese Geschichten dann nicht nur lesen, sondern auch bewerten. Und die Geschichte, die am meisten Zustimmung findet, die wird von mir vertont. Und noch dieses Jahr, ich verspreche es hoch und heilig, die wird noch dieses Jahr released. Und ihr entscheidet selbst, was geschehen wird. Werden sie sterben? Werden sie leben? Kehren sie als Helden zurück? Scheitern sie katastrophal? Und am wichtigsten, wird es eine gewaltige Explosion geben? Das entscheidet ihr. Ich freue mich schon drauf, das zu lesen. Und ich freue mich auch anzukündigen, dass die Sommerpause hiermit jetzt offiziell zu Ende ist. Und ihr hoffentlich schon ab nächster Woche wieder mit ganz regulären Folgen rechnen könnt. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bis bald, Kryos out.
Galaktische Koordinaten 0, 0, 0. Uhrzeit 0600 Coruscant Zeit, 22 Tage nach der Schlacht von Geonosis. Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne brechen durch die dünne Wolkendecke in den Häuserschluchten der planetenweiten Stadt. Die bleierne Dämmerung weicht nur zögerlich zurück, während das goldgelbe Licht alles in eine unwirkliche Atmosphäre zu tauchen beginnt. Auf einen Beobachter wirkt es fast friedlich, wäre da nicht das Brummen. Das Brummen schwerer Triebwerke? Mit einem Mal durchbricht etwas die Wolken, wirft einen schweren, keilförmigen Schatten auf die Dächer der Häuser. Der Venator-Sternzerstörer senkt sich bedrohlich wie ein böses Omen, verharrt in seiner Position. Ein majestätisches Zeugnis republikanischer Feuerkraft. Heul nähern sich ihm zwei Lati-Kanonenboote, Kurs auf die seitliche Hangarbucht nehmend. Es ist wohl erst dieser Moment, der den Bewohnern der Coruscanter Oberstadt wirklich klar macht, dass auch sie im Krieg sind. Wie beruhigend, dass sie ihn nicht kämpfen müssen, oder? Der Allemann-an-Deck-Alarm hallt über die Gänge, Trooper in Rüstungen und solche in Pilot- und Technikeruniform hasten an euch vorbei. Alle Mann an ihre Station, ich wiederhole, alle Mann an ihre Station. Die leicht näselnde, blechern klingende Stimme aus den Lautsprechern hallt durch die Gänge. Ihr seid sie inzwischen schon gewohnt. 22 Tage seit der Schlacht von Geonosis. 22 Tage, in denen ihr kaum Zeit hattet, über das nachzudenken, was eigentlich passiert war. Der Angriff, der Absturz, das alles scheint nun weit weg. Der Verlust von Fixer. Ihr hattet all diesen Widrigkeiten getrotzt. Nicht nur euren Bruder gerettet, sondern auch euren Auftrag erfüllt. Wie sich herausstellen sollte, wart ihr damit aber eher die Ausnahme. Selbst unter den so sorgsam trainierten Republik-Kommandos gab es horrende Verluste. 50%, munkeln manche. Ob es das wirklich wert war? Eine Frage, die sich wohl nur ihr gestellt haben. Die Bewohner, die dort unten über die Straßen wandern, auf den großen Kreuzer hinaufschauen, der immer noch seinen bedrohlichen Schatten auf sie wirft. Ob sie wohl wissen, welche Opfer ihr gebracht habt? Das ist egal. Denn in diesem Moment spricht euch ein Adjutant an. Eclipse Squad? Er sieht sichtbar verwirrt aus und mustert eure Rüstungen, scheint auf euren Rüstungen verzweifelt nach irgendwelchen Rangabzeichen zu suchen, irgendwelchen Einheitenbezeichnungen, Nummern, Namen und nach einer fast schon peinlich langen Zeit des Schweigens, die wahrscheinlich nur ein paar Sekunden gedauert, sich aber wie Stunden angefühlt hat, scheint er dann doch zu realisieren, dass ihr die Richtigen seid. Und er schaut euch an. Jede General Behn erwartet euch. Besprechungsraum C2. Er hat um höchste Eile geboten. Euch fällt auf, dass der Adjutant kein Klon ist. Er ist ein Mensch. Erstaunlich jung. Aber hat bereits eine Steifigkeit und militärische Korrektheit entwickelt, wie sie vermutlich nur den Rekruten auf den Eliteschulen der Republik eingeprügelt wird. Der Schiffsalarm im Hintergrund ist inzwischen verstummt, als ihr euch auf dem Weg in Richtung des Besprechungsraums macht. Als ihr eintretet, dreht sich Behn langsam zu euch um. Ihr kennt ihn noch von der Besprechung vor eurem ersten Einsatz. Er hatte euch in eure Mission eingewiesen, hatte euch das Kartenmaterial präsentiert, euch eure Mission erklärt. Er sieht um Jahre gealtert aus. Sein Gesicht ist vom Furchen gezeichnet und ihr glaubt, vereinzelt graue Haare in seiner Frisur erspähen zu können. 22 Tage seit der Schlacht um Geonosis. Bitte setzen Sie sich, meine Herren. Er deutet auf die Stühle, die um den Tisch herum aufgestellt sind.
Sir, antwortet Bronson, der seinen Helm unterm Arm hat. Das ist eine Geste, die er von seinem Ausbilder übernommen hat, der ihm gesagt hat, ja, es ist klar, ihr habt alle das gleiche Gesicht. Aber es ist dennoch ein Zeichen der Höflichkeit gegenüber unseren Jedi-Generälen, wenn wir ihnen nicht unbedingt durch die Helmlinse begegnen. Es gehört auch zu einigen Sicherheitsprotokollen, denn auch ein Klontrooper kann außer Gefecht gesetzt werden und seine Rüstung gestohlen. Er setzt sich und nickt seinen Leuten zu, Doc, Deadlock und Fixer, es ihm gleich zu tun.
Na, dann setzen wir uns auch, würde ich sagen.
Jo, würde ich auch sagen. Wir setzen uns alle hin.
Ihr erinnert euch, dass Jedi General Behn, als ihr ihn zuletzt getroffen habt, tätig war im Geheimdienst der Republik unter Jedi General Zay, der die gesamte Einrichtung geleitet hat. Das scheint sich insoweit auch nicht geändert zu haben. Er ist immer noch für euch zuständig. Und auf dem Holotisch, um den ihr herumsitzt, der fast genauso aussieht wie der, auf dem ihr euch befunden habt, bevor ihr damals an jenem verhängnisvollen Tag erstmals in die Schlacht gezogen seid, breitet sich eine Sternenkarte aus, die die Galaxis zeigt. Man kann deutlich erkennen, wie die Fronten des sich entwickelnden Krieges in der Galaxis abzeichnen, Sektoren, Systeme, teilweise Planeten in zwei Hälften teilen. Er seufzt, dreht sich langsam zu euch um. Er wirkt fast schon klein in dem fensterlosen Raum, der einzig durch den Holotisch und die beiden großen republikanischen Flaggen, die hinter ihm an der Wand hängen, dominiert werden. Ich hoffe, Sie haben das, was auf Geonosis passiert ist, gut verkraftet. Ich muss gestehen, ich hatte mir einige Sorgen gemacht, als ich gehört hatte, wie viele Verluste es gab, und ich bin froh zu sehen, dass Sie es gesund wieder zurück zu Ihrer Einheit geschafft haben. Er fixiert Fixer.
Dank meiner Brüder, ja.
Er nickt. Ich sehe, Sie scheinen es auch soweit gut überstanden zu haben. Keine bleibenden Verletzungen, nehme ich an?
Keine bleibenden Verletzungen, Sir.
Sein Gesicht hält sich zum ersten Mal, seit ihr den Raum betreten habt, etwas auf. Der Grund, warum Sie hier sind, ist ein eher ungewöhnlicher. Ihr bemerkt, dass er noch immer angespannt ist, obwohl sein Gesicht freundlicher geworden ist. Auf Geonosis haben Sie mir unter Beweis gestellt, dass Sie selbst unter widrigsten Bedingungen Ihre Missionen durchziehen können und zu Leistungen in der Lage sind, die selbst einige Ihrer Brüder aus den Klonkommandos nicht imstande waren umzusetzen. Wir, und mit wir meine ich den Jedi-Orden, haben ein Problem. Ein Problem, das ich weder den republikanischen Oberkommando noch einer herkömmlichen Einheit anvertrauen konnte. Vor einigen Tagen kam es zu einem Überfall auf einen Außenposten, den unser Jedi-Orden auf der Höhe seines Wirkens etabliert hatte. Der Posten war lange von unseren Mitgliedern verlassen und nur noch von Druiden überwacht. Entsprechend gab es keine Verletzten oder Toten. Deshalb haben sie davon vermutlich auch noch nichts gehört. Allerdings wurde aus diesem Außenposten etwas entwendet. für die meisten in der Galaxis, die sich mit uns und unseren Einrichtungen beschäftigen, war seine Existenz kein Geheimnis. Aber er war auch unwichtig und verlassen, weshalb ein Überfall eigentlich ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich zumindest, wenn man nicht die Geheimnisse kennt, die dort in den unterirdischen Einrichtungen beruhen. Wir haben uns als Jedi der Sammlung und des Bewahrens von Wissen verschrieben. Neben der Bewahrung des Friedens ist Wissen nämlich eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass das Leben in der Galaxis, so wie wir es kennen, prosperieren kann. Nun scheint jemand anderes Interesse an diesem Wissen gefunden zu haben. Kennen Sie diese Geräte? Er drückt auf einen Knopf am Holopult und das Bild eines Holokrons zeichnet sich ab. Der Kubus rotiert langsam, so dass ihr ihn von allen Seiten betrachten könnt. Und er schaut euch an.
Ja, ist die gute Frage. Sind wir vertraut mit so einem Gerät?
Ich denke mal, wenn man ein gewisses Interesse daran hatte, an galaktischer Geschichte, man hatte ja auch durchaus die Möglichkeit, sich ein bisschen zu spezialisieren und auch Freizeit als Kadett, dann ist es möglich. Aber zur Standardausbildung gehörte das sicherlich nicht. Das ist ja okkulter Jedi-Kram.
Das ist doch eine super Gelegenheit für einen Knowledge Roll, oder?
Ja.
Okay. Sehr gerne.
Also, D6 ist das, ha?
Huh? Ja.
Boom! 5, Baby.
Ja, du hast schon mal davon gehört. Du erinnerst dich dunkel, dass das irgendwann mal in der Ausbildung vorkam, als es um die Jedi-Generäle ging. Ihr habt ja nicht nur gelernt, was die Jedi sind, sondern auch etwas über ihre Geschichte, zumindest ihr als Klonkommandos.
Oh, es sind 3D6. Aber gut.
Ja.
Läuft auch gut. 15. Bam.
Ja. Genau, also du erinnerst dich dunkel, dass du halt mal Darstellungen davon gesehen hast, kannst es jetzt aber nicht so wirklich zuordnen.
Mhm. Das sind die Gedanken von Fixer. Mhm. Das gehört auch tatsächlich eher in deinen Interessenbereich.
Ja, es geht so ein bisschen Richtung Technik, insofern ergibt das schon Sinn, dass ich da mal was von gehört habe, aber...
Auf jeden Fall mehr als wir alle anderen. Schön. Wenn die Würfel so angucken.
Genau, was sagst du ihm denn?
Ich lehne mich so ein bisschen nach vorne, guck mir das ein bisschen genauer an und schüttel dann so ein bisschen vage den Kopf. Wirklich zuordnen kann ich das jetzt nicht, aber ich habe es mal irgendwo gesehen.
Sein Lächeln vertieft sich etwas. Fast wie ein großer Bruder ein kleineres Geschwisterkind anschauen würde, was eine etwas komische Frage gestellt hat. Ich hatte auch nicht wirklich erwartet, dass sie ihnen das in der Ausbildung beigebracht haben, aber Fragen kostet ja nichts. Was Sie hier sehen, ist ein Holokron. Der Begriff bezeichnet eine Reihe von, ja, man könnte fast sagen, antiken Aufzeichnungsgeräten, die wir Jedi seit Jahrtausenden für die Bewahrung des Wissens verwenden. Wir haben im Laufe der Zeit, die unser Orden bereits existiert, mehrere Horte des Wissens oder Bibliotheken, wenn Sie so möchten, errichtet. Die größte befindet sich für allgemein bekannt hier auf Coruscant, im Tempel der Jedi. Was viele allerdings nicht wissen, ist, dass es über die Galaxis verteilt viele kleinere Bibliotheken gibt. Oft hatten sie nur regionale Bedeutung und sind schon längst vergessen, selbst von den Ältesten unseres Ordens. Diese hier allerdings, er macht eine Wischgeste über den Holotisch und das Bild zoomt heraus und zeigt einen größeren Planeten, war keine von jenen vergessenen oder verschollenen Bibliotheken. Es war eine, die wir absichtlich langsam hatten untergehen lassen in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Denn hier befinden sich nämlich nicht nur alte, angestaubte Archive mit uralten Riten, die vielleicht höchstens noch für die Forschung interessant sind. Es sind Anweisungen für handfeste Kampftechniken und Wissen, das unser Orden bis heute im Kampf verwendet. Entsprechend wurde die Position nicht nur geheim gehalten, sondern vor allem die Existenz dessen, was sich in der Einrichtung befindet. Und doch kam es, wie erwähnt, zu einem Angriff. Und dieser Angriff hatte ein einziges Ziel, denn als zwei unserer Mitglieder dorthin kamen, um den Schaden zu untersuchen, war alles noch da, bis auf ein einziges Holokron. Wir vermuten, dass es die Separatisten waren, die es entwendet haben, denn an der Stelle des Eindringens in den Tempel haben mehrere Druiden ihre Funktion aufgegeben. Die Selbstverteidigungsanlagen der Tempeleinrichtung haben nach wie vor funktioniert, auch wenn sie sich alle Mühe gegeben hatten, diese auszuschalten. Eine weitere Seltsamkeit, die wir noch versuchen aufzuklären, denn eigentlich hätte es keine Möglichkeit gegeben, für sie zu wissen, dass dieser Tempel überhaupt über Selbstverteidigungsanlagen verfügt. Noch dazu, ob diese funktionieren oder nicht. Wie dem auch sei. Er wischt erneut über den Holotisch und es wird eine Linie dargestellt von einem Planeten, von dem Planeten, die in den leeren Raum reicht, etwa 2 bis 3 Systeme weiter entfernt. Wir konnten die Position des Holokrons eingrenzen. Die Diebe sind anscheinend nicht weit gekommen. Sie sind bis zu diesem System hier durch den Hyperraum gesprungen, haben dort den Hyperraum verlassen und wollten anscheinend eine Neuorientierung vornehmen und mit einem unbekannten Ziel erneut in den Hyperraum springen. Eine SOS-Boje in der Nähe hat dann eine Erschütterung aufgezeichnet, die von der Explosion eines Hyperraumkerns herrührt. Das Schiff scheint aus unbekannten Gründen verunglückt zu sein. Jetzt fragen Sie sich sicher, warum wir in einer solchen Angelegenheit nicht einfach Jedi dorthin schicken. Das Problem ist, er verschränkt die Hände hinter seinem Rücken und sein Gesicht verdüstert sich erneut, dass der Krieg die gesamte Galaxis verschlingt, wie Sie sicherlich in der Übersichtskarte gesehen haben. Jeder Jedi, den wir entbehren, kostet uns einen General oder einen Commander an einer anderen Stelle im Krieg. Entsprechend muss dieser Abzug von der jeweiligen Front argumentiert werden vor den entsprechenden Gremien der Großen Armee der Republik. Dies verträgt sich selbstverständlich nicht mit dem Geheimhaltungsanspruch, den dieses Unternehmen hätte. Wir haben durch den Krieg nicht mehr die Bewegungsfreiheit, die unser Orden einst genossen hat. Uns ist die Entscheidung, sie dort auf dieses Objekt anzusetzen, nicht leicht gefallen, aber sie sind die einzige Chance für unseren Orden, das Holokron wieder zurückzuerhalten. Im Angesicht dessen, was wir bereits wissen, was die Separatisten imstande sind zu tun, möchten wir sicher gehen, dass das Wissen nicht in die Hände von ihnen fällt. Unabhängig davon, ob sie es verwenden können oder nicht. Wir dürfen einfach keine Risiken eingehen. Je mehr sie über uns als Orden wissen, je mehr sie über unsere Wege wissen, je mehr sie darüber wissen, wie wir kämpfen und wie wir uns verteidigen, desto besser können sie gegen uns ankommen und desto eher laufen wir Gefahr, Rückschläge in diesem Krieg zu erleiden.
Bronson reibt sich schon seit mindestens 2 Minuten die Stirn auf Höhe zwischen der Augen und blickt nun den Jedi-Meister an und antwortet: Okay, fassen wir das noch einmal zusammen. Dieses Holokron ist ein Datenträger, richtig?
Das ist korrekt.
Und die Separatisten haben nun vor, die Jedi zu schwächen, indem sie ihr Wissen entwenden? So können wir zumindest vermuten.
Ja, er nickt noch einmal. Die Gefahr besteht darin, dass sie etwas über uns lernen, über unsere Art zu kämpfen, über unsere Art vorzugehen. Count Dooku war zwar einst selbst ein Jedi, aber auch er weiß bei weitem nicht alles. Vor allem nicht über die mehr versteckteren und geheimeren Vorgehensweisen unseres Ordens.
Was ist das für ein Ort, an dem das Holokron zuletzt geortet wurde?
Es war auf jeden Fall ein Raumschiff. Wir wissen leider nicht, um welche Art Raumschiff es sich handelt, denn just in dem Moment, als sich das Raumschiff dem Planeten, auf dem sich der Tempel befunden hat, genähert hat, sind auf mysteriöse Weise sämtliche Überwachungssatelliten der Nähe ausgefallen.
Wir müssen also mit allen möglichen Arten von Systemen oder Planeten rechnen auf unserer Suche nach diesem Holokron.
Nun, wir wissen die letzte bekannte Position des Schiffs und wir wissen, dass ein Hyperantriebskern explodiert ist. Entsprechend lässt sich seine Position im letzten bekannten System, von dem aus es weiterspringen wollte, relativ gut eingrenzen. Er zoomt auf der Karte heran und ihr seht einen roten Kreis, der sich auf der Karte des Systems befindet.
Meister Bane, ich will eure Weisheit nicht anzweifeln. Aber Wir werden gerufen, wenn es um Handfestes und Schmutziges geht. Wir sind keine Geheimagenten.
Er senkt leicht den Kopf.
Mir gefällt es auch nicht, komplett da blind reinzugehen. Sir.
Er schaut euch der Reihe nach an und nickt bedächtig. Ich verstehe Ihre Bedenken, aber das ist genau der Grund, weshalb wir Sie fragen und nicht irgendjemand anderen. Wir wissen, dass Sie es hinkriegen können, solche Missionen zu erledigen und vor allem, dass wir Ihnen auch vertrauen können, falls es dazu kommen sollte, dass sich der Datenspeicher nicht wieder beschaffen lässt, ihn im Zweifelsfall zu vernichten.
Können wir damit rechnen, jederzeit in Kommunikation mit dem Oberkommando bzw. mit euch zu stehen?
Nun, das System, in dem sich das Raumschiff zuletzt befand, befindet sich im republikanischen Raum. Entsprechend sollte eine Kommunikation sicher möglich sein. Die Separatisten werden es nicht wagen, mit einer größeren Streitmacht derart nah an unseren Kernwelten zuzuschlagen.
Und sollte es Probleme geben, dann wird Fixer das richten, oder? Er boxt wirklich so Football-Quarterback-mäßig seinem Bruder an die Schulter, an die Gerüstete. Sodass er sich tatsächlich mit dem gesamten Torso so ein Stück nach rechts bewegt.
Ja, Fixer reagiert entsprechend mit einer Bewegung und lässt so ein Uff hören. Ja, klar. Egal was es ist, kann das definitiv richten. Hoffen wir mal.
Gut, Meister Ben, ich glaube, wir haben nicht viel Entscheidungsfreiheit in der Sache. Ihr werdet allerdings verstehen, dass ich gerade um das Wohl meiner Brüder gewisse Fragen stellen muss und möchte. Immerhin haben wir einen von uns beim letzten Einsatz beinahe verloren.
Ihr seht, dass sich seine Haltung deutlich entspannt hat. Ich danke Ihnen vielmals und ich verstehe. Tun Sie, was nötig ist. Wenn es sein muss, vernichten Sie das Schiff aus der Entfernung. Wir müssen nur sicher gehen, dass das Diebesgut nicht dem Feind in die Hände fällt.
Wir haben also die Freigabe, im Notfall das Holocron zu vernichten.
Er nickt. Die Mission, auf die ich Sie angesetzt habe, ist außerhalb aller Bücher und Aufzeichnungen. Entsprechend haben Sie völlig freie Hand.
Jungs, was sagt ihr dazu?
Sir, da das eine geheime Mission ist, wie kommen wir überhaupt auf dieses Schiff? Und noch viel wichtiger, wie kommen wir von da wieder weg?
Ein Lächeln umspielt sein Gesicht erneut. Ich habe für Sie einen Konsularklasse-Raumkreuzer bereitstellen lassen, eine C-70. Frisch aus den Werften, das modernste, was die Republik aktuell an Raumkreuzern zur Verfügung hat. Eigentlich noch ein früher Prototyp, haben wir ihn für eine Überarbeitung an die Werften überstellen lassen und ihn so weit ausgebaut, dass er alles übertrifft, was Sie in dieser Größe hier in der Republik finden. Möchten Sie ihn sehen?
Selbstverständlich.
Dann dürfen Sie wegtreten. Sie kennen Ihre Aufgabe. Ihr Schiff finden Sie in der Dockbucht C3.
So, und er tritt ab.
Doc tut es ihm gleich.
Ja, salutieren und nachfolgen.
Deadlock salutiert ebenfalls und dreht sich im Stehen um und geht.
Ihr bewegt euch in Richtung der Hangarsektion. Da ihr euch auf einem Venator-Klasse-Sternzerstörer befindet, gibt es auch am Bauch des Schiffes eine entsprechende Dockbucht. Und als ihr diese betretet, findet ihr tatsächlich das entsprechende Schiff vor. Es erinnert an das Schiff, was in Episode 1 von Obi-Wan und Qui-Gon verwendet wurde. Ist allerdings stark modifiziert. Es hat eindeutig mehr Waffenaufbauten. Es hat einige zusätzliche Aufbauten am Schiff, die ihr auf den ersten Blick nicht wirklich identifizieren könnt. Es hat einige zusätzliche Antennen. Es hat Gerätschaften, die ihr als Jamming-Equipment identifizieren könnt, zur Unterdrückung feindlicher Sensoraufklärung. Und es wirkt leicht größer als das Standardmodell. Da scheint sich jemand wirklich sehr viel Mühe gegeben zu haben.
Doc bekommt ganz große Augen und sagt sehr zufrieden, das nenne ich mal ein Konsularschiff.
Genau, ich habe euch mal ein Bild reingeschickt.
Ja, sehr schick.
So lässt sich fliegen. Doc, Fixer, glaubt ihr, könnt das Ding zusammenhalten durch die Mission hinweg?
Ich würde sagen, das kommt ein bisschen drauf an, was da auf uns zukommt, aber naja, so wie das aussieht, muss uns da schon ordentlich was entgegenkommen, dass es das kaputt kriegt.
Bronson, da sehe ich keine Probleme.
Solange niemand Bronson ans Steuer lässt, haben wir nichts zu befürchten.
Er grinst Deadlock entgegen. Er weiß ganz genau, dass er ein miserabler Pilot ist. Na also, dann haben wir zumindest einen guten Start. Im Gegensatz zum letzten Mal. Bringen wir die Sache hier ordentlich zu Ende. Beziehungsweise fangen sie anständig an. Und ich gehe davon aus, dass wir einsatzbereit sind, oder?
Ja, genau. Ihr könnt das Schiff jetzt betreten, wenn ihr wollt. Tut ihr das denn? Oder wollt ihr noch was holen, erledigen?
Seid ihr mit eurer Ausrüstung zufrieden? Oder packen wir den Kahn hier voll?
Ich bin soweit, Sir.
Mein treues Scharfschützengewehr dabei. Es kann von mir aus losgehen.
Ich habe auch alles, was ich brauche.
Wir können hier einige Schränke füllen. Das ist eine Sache von einer halben Stunde. Wir haben operativ deutlich mehr Möglichkeiten, wenn wir mehr Equipment an Bord schaffen, als wir im Einsatz tatsächlich auf einmal anwenden. Demnach, das hier ist eine Mission außerhalb jeglicher Aufzeichnungen. Das heißt, wir haben kein Budget zu beachten. Jungs?
Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt.
Nehmt eure Spielzeuge mit. Genau.
Vielleicht sollten wir eine große Portion Sprengstoff mitnehmen.
Ausgerechnet.
Ich mag deine Denkweise. Machen wir das.
Jede Menge Munition. Man weiß ja nie.
Ich pack noch ein paar sinnvolle Dinge ein und ihr kümmert euch um den Sprengstoff.
Bronson hat schon längst per Funk einen Droiden bestellt mit so einem kleinen Hover-Zug, wie zum Beispiel diese Paketzüglein am Flughafen. Ja, so stellt er sich das vor. Und gibt ihm eine Liste durch von allen operativ und taktisch relevanten Gegenständen mit seiner Clearance, sodass das Zeug so schnell wie möglich zum Hangar an unsere Position geliefert und aufgeladen wird. Wir selber müssen da so gut wie gar nichts tun.
Ja, als ihr auf das Frachtverwaltungsterminal zugreift, stellt ihr allerdings fest, dass eure Baracken bereits komplett leergeräumt wurden. Und der Verbleib mit einem Unbekannt überschrieben wurde.
Das heißt, unser persönlicher Kram ist schon komplett an Bord.
Das steht da nicht. Es steht nur, dass der Verbleib der Gegenstände nicht bekannt bzw. gelöscht wurde.
Ja, dann würde ich sagen, müssen wir mal nachgucken.
Dann gucken wir mal nach, ja. Ich gehe mal nachgucken, ob mein ganzer Kram noch heil ist.
Ja, als ihr das Schiff betretet, seht ihr als erstes einen Klon, der in einer grauen bzw. in einer Flottenuniform vor euch steht, zackig die Hacken zusammenschlägt und vor euch salutiert. Die Crew ist bereit für ihren Einsatz, Sir. Warten auf ihre Befehle.
Sind wir vollständig ausgerüstet?
General Bane hat veranlasst, ihre Ausrüstung bereits an Bord zu bringen, Sir.
Hervorragend. Wegtreten.
Er schlägt die Hand an die Seite und dreht sich ab und läuft in Richtung der Brücke.
Das heißt, wir haben sogar eine Crew. Wäre wahrscheinlich spannend, mal zu wissen, wer da alles drin ist.
Hauptsache, der Laden läuft.
Dafür sollten wir auf jeden Fall wissen, wer denn da ist, um den Laden am Laufen zu halten. Ich würde mal sagen, ich gehe mal gucken, wer sich hier um die Technik kümmert.
Bronsons soziale Blase dreht sich genau um seine direkten Brüder in seiner Einheit. Dann hat er noch zwei Slots und einmal einen Befehlshaber, einen direkten, und dann ist vorbei. Ansonsten schert sich der Mann so gut wie gar nicht um andere intelligente Lebewesen. Von daher überlässt er Socializing und solche Dinge gerne seinen Brüdern.
Fixer ist da genau anders. Alles, was irgendwie zum Auftrag direkt dazugehört, ist im erweiterten Sinne auch Truppe. Also gehört das dazu, ist irgendwie Familie. Der geht jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, wer ist da, was können die, wofür sind sie da und wie viel wissen die über den Auftrag.
Outtime, das wäre doch mal eine schöne Gelegenheit, unsere Charaktere ein bisschen zu beschreiben, was wir in der letzten Folge ein bisschen versemmelt haben.
Das ist richtig, ja.
Beginnen wir mit dir, Doc.
Ja, gut. Doc ist so ein bisschen die Stimme der Vernunft im Squad und ein bisschen nerdy unterwegs. Interessiert sich auch viel für Technikkram, aber bei weitem nicht so wie Fixer. War früher auch mal ein Kandidat auf den Squad-Lead. Der wurde allerdings von Bronson ausgestochen aus diversen Gründen, die wir sicherlich irgendwann mal in der Rückblende oder so besprechen werden. Und nach der Geschichte auf Geonosis mit dem Absturz von dem Lati und allem, ist er jetzt sehr neugierig, wer der neue Pilot ist. Doc hat ein Rotationsblaster, der ist eigentlich keine Standardausrüstung, und ein Z6 Rotationsblaster, den sehen wir auch in Clone Wars, hat dafür allerdings, solange er den trägt, keinen großen Rucksack hinten auf dem Rücken, wie es seine Brüder auch haben. Und ansonsten hat er mehr oder weniger die Standardausrüstung.
Deadlock ist eher einzelgängerisch veranlagt, weswegen sei dahingestellt. Es war schon in der Ausbildung eher so ein bisschen beiseite. Und deswegen wird er sich jetzt in das Quartier zurückziehen, das ihm zugeteilt wird oder wurde, und seine Waffe auseinanderbauen und reinigen. Ja, ich bin der Scharfschütze der Gruppe und immer das Ziel vor Augen, in diesem Fall die Mission.
Fixer ist offensichtlich der große Teamplayer, auch was Leute außerhalb des Trupps angeht, also absolut sozial, und hat auch, was die Abstufung von dem Wert von anderen Brüdern, Kameraden angeht, jeder Klon ist erstmal gleich viel wert. Ob das ein, ich sag mal, stinknormaler Klon ist oder ein Kommando, jeder Klon ist es wert, dass er gerettet wird und dass man ihm zuhört. Und da, ja, ich sag mal, sticht er vielleicht immer mal wieder ein bisschen mit raus. Hauptkönnen liegt im Technikbereich. Dinge reparieren, Dinge verbessern, irgendwas zusammenschrauben oder irgendwelche Daten durchwühlen, das ist absolut sein Ding. Auch immer irgendwas dabei, um vielleicht eine Rüstung zu reparieren oder hier noch was Kleines anzubauen. Ist aber dementsprechend auch relativ schnell bei Technik abgelenkt. Also irgendwas Spannendes findet er da immer. Einer der größten Punkte, wo er vielleicht auch mit seinen Brüdern immer mal wieder aneinander gerät, ist, dass er, naja, Sprengstoff nicht so klasse findet. Er weiß, dass das manchmal notwendig ist, aber er ist sich sehr sicher, dass in ja, mindestens 90% aller Fälle es elegantere Lösungen gibt, als die Dinge in die Luft zu springen.
Da kommen wir jetzt an einen ganz, ganz anderen Kameraden, nämlich Bronson, den Anführer dieses Squads, der Sprengstoff ausgesprochen gern hat. Er ist der designierte Sprengstoff- und Nahkampfexperte dieses Squads, hat seine Sonderausbildung und seinen Rang bekommen als, ich glaube, in diesem Kontext wäre das eine Art Captain, beziehungsweise ein Gruppenführer. Und er hat eine fast schon langweilige und ermüdende 90er-Jahre-Actionheld-Mentalität. Harter Schinken, schaut zu seinen Leuten, sieht zu, dass es irgendwie funktioniert, und seine wohl negativste Eigenschaft ist tatsächlich das absolut klischeebehaftete erst schießen, dann fragen. Also, er ist nicht doof. Er ist ein cleverer Typ. Aber er hat einen ausgesprochen starken Überlebensinstinkt. Unter seinem Helm sieht man eine riesige Narbe im Gesicht und ein bionisches Auge. Der Mann hat, lange bevor seine Ausbildung abgeschlossen war, einen relativ impulsiven und konfliktorientierten Charakter gezeigt, weshalb einige Übungen eskaliert sind mit ihm. Aber statt ihn zu schämen oder irgendwie in irgendeine Ecke zu stellen oder zu sanktionieren, hat man seine aggressive Grundader genutzt und hat ihn in diese Richtung weiter ausgebildet. Und siehe da, wir haben einen Nahkampf- und Sprengstoffexperten, der auch mit dem Blaster in der Raumklärung unheimlich talentiert ist und eine Grundaggression hat, die in der Galaxie relativ selten ist. So zumindest sein Ausbilder, der ihn Hass liebt. Nun, Bronson. Er ist der Erste, der reingeht und der Letzte, der rausgeht. Und das ist sein Credo.
Vielleicht erklären wir an der Stelle doch, warum Doc nicht der Squad-Lead wurde, sondern es zu Bronson kam, der so ein bisschen instabil wirkt, so wie du ihn beschreibst. Nein, eigentlich sollte das Doc werden. Allerdings war Doc nicht skrupellos genug. Also Doc hatte einfach zu viele Bedenken. Es gab eine Übungssituation, in der es darum ging, ohne jede weitere Information gegen mutmaßlich noch verbündete Truppen vorzugehen. Ne? Also man sollte, sprich, gegen andere Klone kämpfen. Und es gab keine Erklärung dafür. Und Doc hat sich damit nicht zufrieden gegeben, die Übung nicht erfolgreich durchgeführt und hat dafür mächtig aufs Maul bekommen.
Während Bronson in derselben Simulation ein Blutbad angerichtet hat.
Genau. Er hat das nicht hinterfragt. Er hat seine Befehle befolgt.
Ja, genau.
Und Doc war nicht bereit, das zu tun, ohne sie zu hinterfragen. Und solche Situationen gab es immer wieder, was dazu geführt hat, dass letztendlich Bronson zum Squad-Lead wurde.
Was ich nochmal zu der Rangstruktur sagen wollte, das ist ein bisschen verwirrend alles, aber tatsächlich ist der Squad-Führer eines Republik-Kommando-Squads immer im Rang eines Sergeants. Auch wenn er theoretisch die Kapazität hat, auch zum Beispiel einen Klon-Lieutenant rumzuschubsen und dem zu sagen, so hier, jetzt halt aber mal deine Füße still und lass mal die großen Jungs spielen, wir machen das schon.
Der wäre fast schon, Major.
Genau, weil die damals, als die Squads quasi zusammengefasst wurden, hat man gesagt, na gut, irgendwer muss halt den Hut aufhaben, so nach dem Motto. Und dann hat man halt so das Rangniedrigste genommen, wo man noch sagen konnte, okay, ja, das ist irgendwie eine Gruppenführerrolle. Und das war halt in dem Fall dann der Sergeant. Diese Rangfolge hat allerdings nichts mit den Rängen innerhalb der restlichen großen Armee der Republik zu tun. Also die können die werden jetzt vielleicht nicht irgendwelche Klon-Commander oder Klon-Captains irgendwie rumscheuchen, aber alles darunter hat denen nicht viel zu sagen, sagen wir es mal so. Dann seid ihr inzwischen jetzt alle auf dem Schiff. Es hat sich rausgestellt, dass eure ganze Ausrüstung schon da ist. Ihr dürft euch das so ein bisschen vorstellen wie Neo in der Matrix. Ja, ihr kommt in einen Raum und da fahren erstmal Regale aus der Wand, die vollgesteckt sind mit Waffen. Die meisten davon gehörten euch schon, beziehungsweise die habt ihr zusammengesammelt. Aber es sind auch ein paar neue Spielzeuge dabei. Viel, was ihr jetzt nicht unbedingt direkt heute braucht, aber das wird sich sicherlich für die Zukunft noch als nützlich herausstellen. Der Pilot ist tatsächlich ein, ja, es ist natürlich schwer, jetzt knapp 20 Tage nach der ersten Schlacht der Klonkriege schon zu sagen, ein Veteran, aber er hat eigentlich bisher bei allen größeren Konflikten geflogen. Und wurde jetzt tatsächlich von einem Lati-Piloten zu einem Corvette-Piloten befördert.
Warum? Weil er seinen Lati nicht gecrashed hat? Oder was sind die Anforderungen?
Tatsächlich sind die Klonpiloten alle genau gleich ausgebildet. Man erkennt sie an ihren gelben Markierungen auf der Rüstung. Allerdings hat man sich am Anfang gedacht, oh ja, das sind Klonpiloten, die setzen wir in Landungsschiffe. Und dann sind die meisten der guten Piloten abgeschossen worden. Was sich später herausstellte, was keine so gute Idee war, als man dann Kreuzer und auch Raumjäger und dergleichen bemannen musste und auf einmal keine Männer mehr hatte. Weil die alle verheizt wurden. Oder zumindest keine guten Männer. Was dafür gesorgt hat, dass das Sternfliegerkorps mit regulären Klonentruppen aufgefüllt wurde, die einfach einen zweiwöchigen Crashkurs gekriegt haben in Subedienst und Jäger und jetzt fliegt er raus. Entsprechend ist er zwar nicht ganz so glücklich darüber, dass er nicht mehr in der Hitze des Gefechts durch die Gegend fliegen kann, aber ihr seid froh, dass ihr wenigstens jemanden habt, der kompetent ist.
Boah, wer immer die Einsatzleitung auf Geonosis hatte, wurde hoffentlich gefeuert, ey.
Darüber werden wir uns noch öfter Gedanken machen, unterhalten und Bronson wird das spätestens im dritten Abenteuer wird er das nach außen tragen. Er hat nämlich jetzt schon so ein leichtes Zucken unter dem linken Augenlid, wenn er an Geonosis denkt. Das ist kein guter Auftakt für Klone, was diesen Krieg angeht.
Derjenige wird nach Alderaan geschickt worden sein.
Ihr habt tatsächlich schon rausgehört, relativ schnell, dass der Pilot von seinen Kollegen Patches genannt wird, weil er es sich zur Aufgabe gemacht hat, an jeder großen Schlacht, an der er teilgenommen hat, sich einen kleinen Aufnäher für seinen Rüstungsunterzieher, seinen Buddy quasi zu holen. Was entsprechend auch erklärt, warum er jetzt ein bisschen knatschig ist, dass er nicht mehr an Schlachten teilnehmen kann, weil jetzt, ja, die Lücken wird er nie auffüllen können. Der Technikoffizier ist Coil. Er steht dem der Techniktruppe vor, ist selber allerdings speziell tatsächlich darauf ausgebildet worden, sich um Technik zu kümmern, speziell Raumschifftechnik, also der Mann weiß, was er macht und hat auch einen Haufen kompetenter Leute unter sich, ist aber der Hauptansprechpartner, wenn es um alles geht, was mit der Raumschifftechnik zu tun hat. Hat sich übrigens in ein technisches Gespräch mit Fixer bereits vertieft über die modifizierten Antriebe des Raumschiffs und wie sehr das Ding doch reinhaut, wenn man den Schubhebel einmal komplett durchzieht. Ansonsten ist die Schiffbesatzung tatsächlich schon gut eingespielt und alles ist abflugbereit. Im Grunde warten sie nur noch auf eure Anweisungen, falls es welche gibt.
Also, Jungs, wir haben offenbar nichts zu Hause vergessen. Ich nehme an, wir sind bereit, oder?
Ja, Sir. Ich denke, ja.
Das Schiff hat einen Kapitän, oder?
Das Schiff hat einen Piloten, der gleichzeitig sozusagen auch als erster Offizier des Schiffs fungiert. Und das wäre in dem Fall Patches. Beziehungsweise im Grunde Bronson, weil er ja der Squad-Leader ist.
Quasi agierender Captain. Patches, wir sind bereit. Bring uns raus.
Verstanden, Sir. Sergeant hat die Brücke, dass ich das mal sagen würde. Ihr seht, wie sich der Horizont, der sich durch das Schiffscockpit abzeichnet, ruckartig nach unten bewegt, sofern man überhaupt von unten im Weltraum sprechen kann. Man hört das Krachen sich lösender Magnetgreifer und das Schiff schwebt langsam aus der Hangarbucht. Sobald es weit genug entfernt ist, zünden die Triebwerke, was ihr deutlich am Vibrieren des Bodens spüren könnt. Und der Kreuzer, auf dem ihr euch noch eben befunden habt, gerät rasch außer Reichweite. Wenig später werden bereits die Fenster von den Schlieren des Hyperraums erhellt und Patches lässt es sich nicht nehmen, euch ein wenig durchs Schiff zu führen, nachdem ihr euch bereits an die erste Orientierung geholt habt. Die wichtigsten Räume, die ihr euch zeigt, sind der Besprechungsraum, der einen zwar kleineren Kartentisch enthält, der aber genauso funktioniert wie der, den ihr auf dem Kreuzer gefunden habt. Hier könnt ihr Lagerbesprechungen abhalten. Es gibt einen kleinen Aufenthaltsraum mit einer Couch und einem Sabak-Spieltisch, um sich die Zeit zwischen den Einsätzen zu vertreiben. Eure Quartiere und natürlich die Waffenkammer, die bis oben hin gefüllt ist mit allen möglichen Ausrüstungsgegenständen und Waffen und mit einem doppelten sprengsicheren Tor gesichert ist, falls doch mal irgendwie was schiefgehen sollte, dass zumindest der Rest vom Schiff noch stehen bleibt.
Bronson schaut sofort nach, ob genug von seinem Spielzeug vorhanden ist, sprich Sprengstoff.
Der Klon, der für die Waffenkammer mit zuständig ist und die Bestände verwaltet, schwitzt sichtbar und schaut immer wieder nervös auf die Zünder, die gefährlich nah am eigentlichen Sprengstoff liegen und dann auch noch eigentlich viel zu hoch gelagert werden. Für seinen Geschmack.
Perfekt. Alles genauso, wie es sein muss.
Traut sich aber nicht, auch nur ein Wort zu sagen.
Fixer, ist hier Platz für deine Spielzeuge?
Ich denke, ich werde den Platz finden, ja. Ich war noch nicht gucken, ob alles in meinem Quartier ist. Sollte ich vielleicht langsam mal tun.
Das wird dem Lagerist hier, dem Quartiermeister, zufrieden zugenickt. Mit einem Blinzeln, mit einem Zwinkern, einem Lächeln, dass er sich gerne entspannen darf. Es ist schon alles abgesegnet und abgenommen jetzt offiziell.
Ja gut, es vergehen ja einige Stunden, in denen ihr durch den Hyperraum fliegt. Dann gehen in euren Quartieren rote Lampen an den Ausgängen auf und ein leiser Summton ertönt, der angibt, dass ihr euch eurem Ziel nähert und bald den Hyperraum verlasst. Auf einen lauten, plärrenden Alarm hat man verzichtet, da sich stillschweigend sämtliche Klone einig sind, dass derjenige, wer auch immer verantwortlich war, den Alarmton in der Republik auszusuchen, entweder keinen Geschmack hatte oder dachte, dass sämtliche Anwesenden taub sein müssen.
Definitiv, ja.
Nun, ihr findet euch auf dem Kommandodeck ein, beziehungsweise auf der Brücke des Schiffs. Und Patches schaut euch an, als ihr den Hyperraum verlasst. Unten aus den Technikgräben hört man verschiedene Stimmen rufen. Hyperraum verlassen. Keine Signale. Wenig später, dann doch, jetzt. Wir erfassen ganz schwach eine Energiesignatur am Rande des Systems.
Bronson, der fast schon breitbeinig auf dem Kommandostuhl sitzt. Diese Energiesignatur, deckt die sich mit unseren Einsatzdaten?
Ein Tippen ist auf den Konsolen zu hören, einige piepsende Töne und ihr seht, wie einiges an Text und Schemata über den Bildschirm rollen, während sich der entsprechende Navigationsklon einen Überblick verschafft über die Situation. Die Energiesignatur passt zu einem Reaktor, der typischen Schiffsklassen, die die Separatisten benutzen. Wir versuchen gerade, den Typ einzugrenzen. Es dauert noch einige Sekunden, dann schaut er zu euch auf. Sir, die Daten können nicht stimmen. Es handelt sich laut denen um einen Providence-Klasse-Zerstörer.
Das ist eine etwas größere Nummer. Was ist der Zustand dieses Schiffs?
Nun, der Schwäche der Signatur, der Energiesignatur nach zu urteilen, ist der Reaktor nicht mehr funktionsfähig oder abgeschaltet worden. Wir haben noch Restenergien und schwache Notstromsignaturen. Allerdings empfangen wir auch keine Notsignale.
Das heißt, deren Waffensysteme sind wahrscheinlich nicht voll einsatzfähig. Auf der anderen Seite muss ein Zerstörer sich nicht wirklich bewegen und manövrierfähig sein, um zu kämpfen. Meinungen?
Wir sollten vorsichtig an die Sache rangehen. Wir wissen nicht, ob es sich um einen Unfall handelt oder ob die vielleicht selbst angegriffen worden sind.
Oder ob es eine Falle ist. Doc?
Das Ganze stinkt zum Himmel.
Ich habe euch mal ein Bild der Providence-Klasse-Schiffe hochgeladen.
Ja, das ist der Dreadnought.
Genau, für die Leute, die sich darunter jetzt erstmal nichts vorstellen können, das ist das Schiff, was wir quasi in Episode 3 sehen, wo der Kanzler darauf festgehalten wird.
Das noch zur Hälfte auf Coruscant ankommt, ja.
Genau das.
Also da stinkt was ganz gewaltig, ja. So ein Ding fällt nicht einfach aus. Die haben so viele Reservesysteme.
Was ist mit der Explosion des Hyperraumkerns?
Ein weiteres Tippen. Auf der Brücke ist ein wesentlich kleinerer Holo-Tisch angebracht. Auf diesem erscheint jetzt eine schematische Darstellung des Schiffs. Als weiter herangezoomt wird, seht ihr, dass sich rund um das Heck eine Trümmerwolke befindet. Die scheinen das ganze Ding in die Luft gejagt zu haben. Seltsam. Normalerweise passiert sowas nicht. Außer jemand hat es sabotiert, er wurde absichtlich überladen oder sie hatten hier einen größeren Kampf. Aber ich sehe keine zerstörten gegnerischen Schiffe. Und republikanische Truppen waren hier in diesem Bereich nicht aktiv.
Das ergibt keinen Sinn.
Es ergibt nur dann keinen Sinn, wenn wir Sabotage ausschließen. Vielleicht hatten sie einen Maulwurf.
Warum wissen wir da nichts davon?
Wir könnten es nur wissen, wenn der Maulwurf die Möglichkeit gehabt hätte, mit den Informationen zurückzukommen, was er wahrscheinlich nicht konnte.
Es ist auf jeden Fall tricky. Patches! Nichts gegen deine Leute, aber ich würde gerne einen meiner Männer einen Blick auf die Quelldaten werfen lassen. Ist das in Ordnung?
Natürlich, Sir. Er tritt beiseite und gibt quasi den Zugang zur Kommandokonsole frei, über die man sämtliche Daten der anderen Besatzungsmitglieder abrufen kann.
Ja, er nickt fix dazu und mit einer anderen Kopfbewegung in die Richtung dieser Arbeitskonsole. Bronson ist trotz seiner sozial fragwürdigen und begrenzten Art wirklich sensibel, was Territorium angeht. Solche Dinge begreift er. Wir sind hier nicht auf unserem Schiff. Nur weil wir das Kommando haben, heißt es nicht, dass es unser Khan ist. Diese Leute arbeiten und leben hier. Und dementsprechend gehen wir sanft hier rein, damit wir später auch wirklich ein Team werden.
Ja, dann würde ich sagen, gucke ich mir die Daten mal ein bisschen an.
Du kannst aus den Daten herauslesen, dass wirklich nur noch sehr schwache Energiesignaturen da sind. Also die ganz grundlegenden Systeme, Lebenserhaltung, Kraftfelder, die quasi, falls Lecks auftreten, diese abdichten. Das scheint noch zu funktionieren, aber alle anderen nicht lebensnotwendigen Systeme sind ausgefallen bzw. im Notbetrieb.
Gibt es noch organisches Leben auf diesem Schiff oder sind da nur Droiden? Das müsste ja über die Scanner messbar sein.
Potenziell, ja.
Da müsstet ihr bitte einmal einen Wurf machen. Beziehungsweise Fixer.
Ja.
So, wir haben den Search-Skill und den Sensor-Skill. Oh. Je nachdem, welchen ihr habt.
Bei Perception, genau.
Und Sensors ist bei Mechanic.
Nee, Sensor ist bei mir auch nicht drin. Dann werfe ich mal auf Search.
Oder du könntest auch auf Mechanical würfeln, weil wenn du Search machst, dann durchsuchst du nämlich jetzt einfach nur die Daten. Wenn du auf Scan würfelst oder beziehungsweise auf Mechanical und eine Scanprobe machst, dann scannst du nochmal selber das Schiff.
Ja, gut, dann scanne ich nochmal.
Dann machst du einen Wurf auf Mechanical.
14.
Du glaubst, für einen Moment hätte auf dem Bildschirm kurz eine einzige Lebensformsignatur aufgeblitzt, aber die ist irgendwie weg. Und als du versuchst, das nochmal zu reproduzieren und nochmal den Scan drüber laufen lässt, taucht nichts mehr auf.
Okay, also die ganzen Daten, die ich nebenbei herausgefunden habe, die habe ich so laut vor mich hingemurmelt. Also die anderen haben die gleichen Informationen. Und während ich den Scan durchführe, ist halt auch so dieses Nichts, Nichts. Ah, da! Nee, warte. Das. Und dann winke ich Bronson zu mir ran.
Ja, das schreitet auf dich zu. Was hast du hier?
Ich bin mir sicher, dass da kurz eine Signatur war, eine einzelne. Aber ich krieg sie nicht wieder zu fassen.
Verstanden. Also, das könnte ein Glitch sein, aber wir nehmen die Sache so ernst, wie es nur geht. Vielleicht versucht uns hier jemand zum Narren zu halten.
Droiden sabotieren nicht. Wenn wir es wirklich mit Sabotage zu tun haben, ist das unsere beste Spur.
Alles klar, Jungs. Macht euch bereit, setzt die Helme auf, nehmt mit, was ihr braucht. Patches. Wir machen uns bereit zum Entern.
Können wir unbemerkt näher rankommen mit dem Schiff?
Er schaut euch an und sagt, wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir uns dem feindlichen Schiff annähern können. Wir können entweder mit hochgefahrenen Waffen und Schilden dem nähern. Das würde bedeuten, dass wir zumindest die erste Salve überstehen sollten und uns davon machen können, sollte die Situation zu heiß werden. Aber eventuell könnte es unseren Mann oder wen auch immer sie da suchen, verschrecken. Ah, die andere Alternative wäre, er schaut kurz zu seinem Techniker rüber, der sichtbar, Coyle wird sichtbar nervös. Wir könnten sämtliche Systeme bis auf die Antriebe herunterfahren. Das würde bedeuten, dass unsere Energiesignatur signifikant kleiner wird. Allerdings Umkehrschluss auch, dass uns ein einziger Turbolaserschuss aus dem All blasen würde.
Also, mit offenem oder geschlossenem Visier, das ist hier die Frage. Wenn wir einmal entdeckt wurden, ist die zweite Option vom Tisch. Verstehe ich das richtig?
Ja, Sir. Wenn wir einmal entdeckt wurden und der Gegner sich auf uns, eingeschossen hat, dann werden wir nicht mehr von seinen Scannern verschwinden, selbst wenn wir alles herunterfahren.
Die Signaturen, die wir gelesen haben, lassen darauf schließen, dass ihre Waffensysteme durchaus einsatzfähig sind.
Nun, zumindest die Waffen selbst sind nicht beschädigt. Es lässt sich halt von außen schwer feststellen, solange sie ihre Energiesysteme nach wie vor heruntergefahren haben.
Also, sie müssen entweder ihre Scanner oder ihre Waffen mit ausreichend Energie versorgen, während die elementaren Systeme gerade so laufen. Ich würde sagen, wir gehen auf Schleichfahrt. Und riskieren so am wenigsten.
Wie Sie wünschen, Sir. Das Licht wechselt seine Farbe von einem hellen Gelb-Weiß hin zu einem schwachen Rot, als die Notbeleuchtung aktiviert wird. Das Surren und Vibrieren unter euren Füßen lässt deutlich nach. Ihr merkt, da ihr eure Helme ja bisher noch nicht aufgesetzt habt, dass auch die Luft wirklich steht. Die Ventilatoren, die normalerweise für eine stete Umwälzung sorgen, haben aufgehört zu rotieren und es ist überraschend still. Das Einzige, was man noch wahrnehmen kann, ist das leichte Rauschen der Antriebe, die nun ebenfalls auf eine Leistung eingestellt wurden, die zwar gerade noch so ausreicht, um zeitnah beim Wrack anzukommen, aber nicht genug Energie hat, um zum Beispiel noch schnell abzudrehen. Ihr nähert euch dem Schiff und während der Schatten immer größer wird, realisiert ihr erst, was für eine Größe dieses Ding eigentlich hat. Die Daten auf einem Datensheet zu lesen, ist dann eben doch noch mal etwas anderes, als sie wirklich mal in echten Dimensionen vor sich zu sehen. Das Erste, was ihr seht, als ihr näher kommt, ist, dass die Energiebarrieren der Hangars noch aktiv sind. Das scheint zumindest darauf hinzudeuten, dass es noch eine Atmosphäre an Bord gibt, die noch nicht ins All entwichen ist. Und dass es genug Energie gibt, diese aufrechtzuerhalten.
Das heißt, wir müssen mit organischem Widerstand rechnen.
Nicht unbedingt. Die Separatisten sorgen eigentlich immer auf ihren Schiffen für Atmosphäre. Ich denke, die Droiden funktionieren auf Dauer einfach nicht gut ohne Atmosphäre.
Willst du dich darauf verlassen?
Nun, wir haben zumindest einen Scan nach Lebensform gemacht und keine gefunden.
Wir haben einen Hinweis darauf. Ich möchte kein Risiko eingehen, Doc.
Einverstanden.
Signale lassen sich verschleiern. Wir sollten vorsichtig da reingehen.
Hey, Deadlock will vorsichtig sein, Leute. Habt ihr das gehört?
Ich meine, noch vorsichtiger als sonst.
Geht das überhaupt, Deadlock?
Die Sache stinkt zu mir mit. Ja, indem ich hier auf dem Schiff bleibe und ihr geht schon mal vor.
Wir wissen, dass du einen weiten Schuss hast, aber das ist übertrieben. Du kommst mit.
Verdammt.
Nun, Patches, schaut euch nochmal an. Sollen wir mit der gesamten Korvette landen oder möchten Sie ein Landungsschiff nehmen? Wir haben einen kleinen Shuttle.
Können wir irgendwie andocken?
Der Hangar ist groß genug, dass wir dort landen können sollten. Allerdings wird eine Flucht dann natürlich entsprechend länger dauern. Wir müssen uns dort erstmal herausmanövrieren. Sieht nicht gerade aus, als hätte man viel Platz.
Und eine Flucht wird wahrscheinlich komplizierter, wenn wir einen Shuttle nehmen.
Nun, zumindest sollten Sie schneller abheben können.
Ein gelandetes Schiff in die Luft zu sprengen, ist doch deutlich leichter als ein fliegendes, würde ich behaupten.
Ja, ihr habt recht. Wir nehmen das Shuttle. Natürlich.
Okay, also ihr steigt jetzt in den Shuttle und wollt jetzt rein.
Oh ja.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt an einer der äußeren Wartungsluftschleusen andocken. Das Andockmanöver braucht allerdings Zeit, bis es vernünftig sitzt. Und ihr wisst natürlich nicht, was euch da direkt in den Gängen des Schiffs erwartet. Oder ihr könnt in die Hangarbucht fliegen.
Wenn wir in die Hangarbucht fliegen und dadurch eventuell ein bisschen subtiler vorgehen können, dann würde ich das definitiv bevorzugen.
Es kann natürlich aber auch gut sein, dass da Droiden auf uns warten.
Ja, aber das Andocken an eine Schleuse ist ein Signal an alle möglichen Systeme.
Das ist wohl wahr, ja.
Ich wäre auch für den Hangar.
Schwierig zu sagen, aber der Hangar scheint uns bis jetzt die beste Methode zu sein, um da reinzukommen, ohne allzu groß aufzufallen.
Also ein paar Klanker über den Haufen zu schießen beim Landen sollte wohl unsere kleinste Sorge sein, Männer.
Meine zumindest nicht.
Und er blickt erwartungsvoll die drei an. Und das ist ein Blick von Bronson, der bekannt ist. Und er ist jetzt gerade so ein bisschen am sich mental klar machen. Und er liebt es, wenn man nach so einer Ansage die Hacken zusammenschlägt und gerade steht.
Doc tut ihm den Gefallen, schlägt die Hacken zusammen und lädt seinen Blaster durch.
Ja, Fixer kennt das ja auch schon, insofern. Er reagiert auch genauso. Muss aber ein bisschen grinsen dabei.
Edlock rollt spielerisch mit den Augen und tut es dem Rest gleich.
Wir sitzen jetzt im Shuttle, oder?
Ihr seid jetzt auf dem Weg.
Dann würde Doc jetzt mal langsam seinen Helm anziehen.
Ebenfalls.
Schließe ich mich an.
Wir müssen auch einen Funktest durchführen. Da drin sind wir auf uns allein gestellt. Denkt dran.
Es dauert weniger als 2 Minuten und ihr habt den Eingang des Hangars erreicht. Euer Schiff fliegt durch das Kraftfeld und euch präsentiert sich folgender Anblick.
Ja, da müssen wir aufräumen.
Wir sehen mindestens 2 Panzer, wie wir sie von der Handelsföderation aus Episode 1 kennen. Ich habe leider den Typus vergessen.
AAT.
Armored Assault Tank.
Also ich weiß ja nicht, aber ich sehe 4.
Und ein Truppentransporter steht da auch noch.
Ja, das zweite, was sich auffällt, ist, die bewegen sich nicht. Die machen keine Anstalten, auf euch zu zielen. Und die Droiden, die man eigentlich erwarten sollte, die da dort herumlaufen, die liegen auf dem Boden, bewegungslos.
Keine Energie.
Weisen allerdings keine äußeren Beschädigungen auf. Natürlich ein paar rußgeschwärzte Stellen hier und da, aber das kann auch durch schlechte Wartung kommen.
Das beobachten wir jetzt durch unsere Fenster oder haben wir schon...
Ja, ihr schwebt quasi jetzt im Hangar. Ihr könntet jetzt noch durchziehen und quasi auf der anderen Seite wieder raus.
Nö. Das sieht gut aus. Wir landen.
Ja, ihr landet und die Droiden und auch die Fahrzeuge machen alle keine Anstalten, sich irgendwie zu rühren. Es wirkt alles wie, als wenn sie gerade mitten in dem, was auch immer sie da getan hätten, erstarrt wären.
Doc ist nervös und extrem angespannt und blickt zu Fixer und fragt:
Kannst du dir das erklären?
Nein, nicht wirklich. Höchstens Ionen oder Energieausfall, aber sind ja nicht mehr ferngesteuert.
Ich habe ehrlich gesagt nicht große Ahnung davon, wie Klanker funktionieren. Brauchen die eine Fernsteuerung? Sind die zentral gesteuert?
Wir haben auf Geonosis immer noch Droidenkontrollschiffe gehabt.
Also, soweit ich weiß, haben die Droiden inzwischen die Möglichkeit, auch ohne Droidenkontrollschiff zu agieren. Man kann sie wohl immer noch fernsteuern, aber ich müsste mir das vielleicht genauer angucken, ob diese eine eigene Programmierung haben. Ich gehe aber davon aus.
Fixer, kannst du einen von den Blechköpfen aufschrauben und nachgucken?
Kann ich machen, ja.
Genau, also du willst einen von denen jetzt wahrscheinlich auseinandernehmen, ne?
Ja, also ich würde, sobald wir gelandet sind und wir uns sicher sind, dass niemand darauf reagiert, dass wir gelandet sind, würde ich zum nächstbesten Droiden gehen und mir den mal genauer angucken.
Ja, ich habe jetzt deine Skills leider alle nicht im Kopf. Hast du entweder in Droid Engineering oder Droid Programming?
Nein, ich habe in Installation Engineering geskillt.
Dann würfelst du ganz normal auf deinen Technikwert.
Okay. Ja, nicht so wirklich, das ist 8.
Gut, ich meine, die Dinger sind so rudimentär aufgebaut und du hattest jetzt auch noch nicht so viel Gelegenheit, dir auf dem Schlachtfeld die Dinger anzugucken, naturgemäß. Aber von dem, was du sehen kannst, scheinen deren Schaltkreise wirklich komplett gegrillt worden zu sein. Also die Theorie mit dem Ionenangriff scheint wohl doch, da scheint was dran zu sein. Irgendwas hat diese Droiden so überladen, dass denen sämtliche Schaltkreise durchgebrannt sind.
Also, der hier, der macht selbst mit Fernsteuerung gar nichts mehr. Der ist komplett durchgebrannt.
Ich nehme an, dass es seinen Kameraden genauso erging.
Ich gehe davon aus. Ich werde mir jetzt nicht jeden Einzelnen angucken, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
Also können wir von einem Millionenschlag ausgehen?
Auf jeden Fall.
Alles klar, weiter vorrücken. Wir müssen unserem Signal folgen. Haben wir Scan-Geräte dabei, Fixer?
Ja.
Ich habe tatsächlich ein Sensor-Pack dabei. Also kann scannen.
Ey, haben wir vom Kommando irgendwelche Vergleichsdaten bekommen, damit wir zum Beispiel nach dem Holocron suchen können? Oder machen wir hier wirklich eine Schnitzeljagd à la Sherlock Holmes?
Nun ja, Bilder bekommen und tatsächlich eine, das Beispiel einer Energiesignatur, die dieses Gerät ausstrahlt, immerzu, also passiv.
Das heißt, wir würden es erkennen, wenn wir es aufnehmen.
Ja, genau. Würden. Allerdings ist wegen der Größe des Geräts ja natürlich auch, also die Dinger halten natürlich ewig und sind entsprechend muss die Energiequelle auch darauf ausgelegt sein, für Jahrtausende zu halten. Es gibt also definitiv.
Das heißt, sie ist schwach wie Sau.
Ja, vor allem, wenn man überlegt, wie viel Metall potenziell zwischen euch und dem Gerät ist.
Das Ding ist so groß wie eine Faust, ja.
Aber so ein erster Scan schadet ja erstmal nicht, oder?
Nö, natürlich nicht.
Dann würde ich mein Sensorpack mal anschmeißen und.
Während Fixer so nach diesem Ding da scannt, bekommt er noch einen Sekundärauftrag.
Falls du dich noch an die Daten erinnerst bezüglich des Scans von vorhin, ich würde diesem Glitch gerne, jetzt da wir an Bord sind, ein bisschen näher auf die Spur kommen.
Verstanden. Ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten nach Bioformen.
Es wäre interessant zu wissen, ob er uns freundlich gesinnt ist oder nicht.
Da hat der Bronson noch gar nicht drüber nachgedacht.
Gott, dann ist sie doch. Genau, machst du noch einmal einen Wurf auf Mechanical, wenn du möchtest?
Ja, möchte ich. 11.
Ja. Das katapultiert dich bequem über die jetzt etwas einfachere Schwierigkeit drüber. Ihr seid ja jetzt auf dem Schiff und nicht mehr außerhalb. Das hilft doch ein bisschen beim Scannen und tatsächlich siehst du jetzt, dass da definitiv eine Biosignatur ist. Zwar schwach, aber irgendetwas lebt auf diesem Schiff und es befindet sich in der Nähe der Brücke.
Also ich habe ja auf jeden Fall eine Bioform in der Nähe der Brücke, wenn ich das richtig orte.
Ja, dann auf zur Brücke.
Also generell, das Layout oder der Grundaufbau von solch einem Zerstörer ist uns vage bekannt oder müssen wir uns wirklich durchfriemeln?
Der ist euch vage bekannt. Also ihr habt in der Ausbildung im Grunde einmal so die bekanntesten und wichtigsten Schiffe vorgesetzt bekommen. Natürlich können die sich alle in Details unterscheiden, aber im Grunde ist das Ganze eigentlich relativ klar aufgebaut.
Ja, also wenn ich ein Parkhaus in Berlin kenne, kann ich mich auch in einem Parkhaus in Paris zurechtfinden, im Großen und Ganzen.
Ja, im Grunde genau.
Okay, dann würde Bronson mit erhobenem Blaster wie immer die Spitze nehmen. Er ist unerträglich, was das betrifft. Und dann auf jeden Fall die Richtung angeben.
Ich bilde die Nachroute.
Wie sieht es denn aus mit den internen Systemen, wenn es zum Beispiel um Türen geht oder um Lifts etc.? Sind die funktionsfähig oder haben wir da auch
Probleme? Also bisher merkt ihr halt erstmal, dass die Türen zum Hangar halb offen sind. Die sind quasi mitten im Schließen, ist die Energie ausgefallen, sie sind dann einfach stehen geblieben.
Das heißt, wir haben auch schlechte Karten, was die Aufzüge angeht.
Ja, ja, ihr könntet natürlich bei euch beziehungsweise mal an einer Konsole schauen, ob ihr den Reaktor wieder zum Laufen kriegt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ihr könnt die Energie vor Ort überbrücken.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Systeme wiederherstellen wollen. Bisher haben wir den taktischen Vorteil. Können wir uns weiter fortbewegen, ohne die Reaktoren zu aktivieren?
Ich würde auf jeden Fall, bevor wir die Reaktoren aktivieren, versuchen, vor Ort die Aufzüge zu überbrücken. Vielleicht haben wir eine Chance.
Das sind geschlossene Kreise, das können wir riskieren.
Dann würde ich das an dem ersten Aufzug, auf den wir treffen, einmal versuchen.
Ansonsten haben wir doch sicher Kletterausrüstung, oder?
Ja, ihr habt die Kletterhaken dabei, die jeder Klon im Prinzip in seiner Rüstung verbaut hat.
Mhm. Wir haben alle einen standardmäßigen Climbing-Skill. Ich meine, ansonsten machen wir ein bisschen Free-Climbing hier.
Mhm. Ja, im schlimmsten Fall. Aber das Zeug auspacken, verwenden, dann wieder ordnungsgerecht versorgen, damit wir es im Notfall schnell wieder verwenden können, da wäre ein Lift halt schon nice.
Ja, ihr habt ja im Grunde beziehungsweise Fixer hat ja einen entsprechenden Skill, der hier natürlich nützlich werden könnte.
Mein Installation Engineering, meinst du?
Ich meine, es ist natürlich in dem Sinne keine Installation, aber die Starkstrom- und Energiesysteme unterscheiden sich bei derart großen Schiffen nicht signifikant von denen von kleineren Einrichtungen auf einem Planeten.
Na dann würde ich das einfach mal versuchen.
Ja, was möchtest du denn tun?
Naja, an dem ersten Aufzug, an dem wir, ich habe ja entsprechend Ausrüstung, mich da mal in die Stromversorgung einklinken und versuchen nur diesen Aufzug zu reaktivieren, damit der uns nach oben bringt.
Hm. Es stellt sich beim Rumgebastel dann doch alles ein bisschen schwieriger dar, als das eigentlich du dir das gedacht hast am Anfang. Du kannst zwar den aktivieren, das wird funktionieren, aber danach ist zumindest auf diesem Deck erstmal die Energie weg. Also du musst, um das Ding jetzt einzuschalten, schon sämtliche Energie auf der aktuellen Ebene, auf der ihr euch befindet, umleiten.
Das weiß ich aber vorher.
Genau, das weißt du vorher. Also du bist dir bewusst, wahrscheinlich, wenn du jetzt ein bisschen besser dich mit den Systemen da auf dem Schiff auskennen wirst, könntest du die wahrscheinlich effizienter verwenden, die Energie, aber so wie es jetzt ist, leitest du halt alles um. Hauptsache, das Ding läuft.
Also, ich müsste alles umleiten auf diesen Aufzug. Das heißt, wir würden hier erstmal eine Weile im Dunkeln stehen. Soll ich das trotzdem tun?
Das ist für uns doch kein Problem. Selbstverständlich.
Das ist für uns sogar noch ein taktischer Vorteil, wenn alle im Dunkeln hocken und wir haben unsere Helme auf. Bronson hat sowieso, auch wenn er keinen Helm trägt, hat er Nachtsicht. Also, läuft.
Dann leite ich das um.
Wir brauchen noch nicht mal Sauerstoff.
Jedenfalls eine ganze Weile lang nicht, ja.
Und ich habe nicht vor, hier noch ein BWL-Studium zu machen. Also, wir sind ja relativ bald hier fertig. Das betrifft aber nicht den Life-Support für das ganze Schiff, oder? Weil wir wollen nicht unbedingt unseren potenziellen Freund die Luft abdrehen.
Nein. Also was das im Prinzip macht, ist, dass einmal ihr auf dem Deck, auf dem ihr euch jetzt befindet, da geht dann quasi gar nichts mehr. Aber ihr seid ja schon da im Grunde, wo ihr sein wollt und die Türen werden sichtlich schließen hinter euch. Also
was ich wissen wollte, es ist lokal begrenzt. Sehr gut.
Ihr betretet den Aufzug. Das hat ein bisschen gedauert, bis er da war. Hinter euch, als sich die Aufzugstüren schließen, seht ihr nur, dass die Lichter immer mehr anfangen zu flackern. Und als sich kurz bevor sich die Tür komplett schließt, wird der Gang in Dunkelheit getaucht. Dann schließen sich die Türen komplett und der Turbolift rauscht aufwärts. Allerdings nicht für lange, denn dann wird das Surren immer langsamer, immer leiser, bis es leicht abgehackt klingt und dann komplett aufhört. Die Türen öffnen sich ächzend und zischend. Und ihr stellt an den Markierungen an der Wand fest, dass ihr, ja, ein Deck ungefähr zu tief seid. Er hat es leider nicht mehr ganz nach oben geschafft auf die Brücke.
Ja, wir nehmen, was wir kriegen können.
Als ihr den Aufzug verlasst, guckt euch, so verdattert ein Druide auch gucken kann, ein Beekst-Assassinen-Druide an.
Bronson hat direkt den Blaster auf Anschlag.
Das sind die hochagilen Klappergestelle, die man aus The Clone Wars, aus der Animationsserie erkennt.
Boah, die Kommandodruiden, ja.
Und der guckt uns an, sprich, der hat auf uns reagiert oder steht er nur da?
Ja, der hat den Aufzug gehört, hat sich umgedreht und ja, scheint ziemlich für einen Druiden ziemlich irritiert zu sein, dass da jetzt auf einmal vier Klone stehen. Zumindest braucht er für einen Kommandodruiden erstaunlich lange, um diese neue Information zu verarbeiten, bevor er den Blaster hochreißt und auf euch zielt.
Ja, es ergibt keinen Sinn, das wissen wir durch unsere Ausbildung, Clankern zu sagen, sie sollen die Waffe fallen lassen, weil sie keinen Selbsterhaltungstrieb haben. Demnach gibt es sofort den Befehl von Bronson.
Feuer!
Ja, Doc fackelt da nicht lange und schnappt aber nicht seinen Rotationsblaster, sondern sein Kommando-Rifle, was wesentlich schneller bereit ist. Und eröffnet auch das Feuer.
Ja, dann würfelt beide mal erstmal auf einen Blaster-Skill.
Und wie ich den würfel, ey. Kannst mal gucken, wie ich da am Ablastern bin, Kollege. Uiuiui. Haha.
28.
So, bevor ich auch gleich schieße, von der Entfernung her mit dem Scharfschützengewehr zu nah, oder?
Wenn du es direkt in der Hand hast und hochreißen kannst, ich meine, du willst jetzt wahrscheinlich eher nicht die Zeit haben, über das Visier zu zielen, aber der steht vielleicht 3 Meter von euch entfernt.
No Scope.
Genau, ich wollte gerade sagen, ist dein No Scope.
Also, Doc und Bronson, Klonzwillingen, Samesies, High Five, beide 28.
Ja, Mann.
Ja. Der BX-Droide ist so schnell mit Blasterbolzen von euch beiden vollgepumpt, dass er gar nicht wirklich irgendwas machen kann. Und Deadlocks Schuss zerfetzt ihm schließlich noch den Kopf.
Damn.
Er geht, sackt aus sämtlichen noch halbwegs intakten Öffnungen in seinem Metallchassis brennend zu Boden.
Fixer spart sich dann das Schießen mal?
Es scheint so, als wären nicht alle Klänke hier außer Betrieb. Vorsicht ist geboten, Männer.
Und er gibt mit Handzeichen weiter den Befehl zum Vorrücken. Wir müssen zur Brücke, das ist unser Ziel.
Brücke vor.
Ja, wie wollen wir hoch? Der Aufzug, der hat ja sich verabschiedet. Klettern wir den Rest oder suchen wir was anderes?
Wir suchen nach einem Schacht.
Mhm. Ja, als ihr weiter durch den relativ engen Gang geht, seht ihr, dass normale B1-Kampfdroiden überall herumliegen. Und manche von denen haben sogar Einschusslöcher von Blastern.
Nur manche?
Nur manche. Manche sind scheinbar ganz normal deaktiviert worden, andere wiederum haben Einschusslöcher.
Die Separatisten sparen einfach bei der Produktion. Es gibt Fabriken, da sind die Drähte nicht isoliert, wenn die vom Band gehen.
Okay, wir haben hier definitiv Konfliktspuren. Seid auf der Hut.
Lohnt es sich, einen Wurf auf Search zu machen für einen Schacht?
Ja, du kannst es durchaus mal ausprobieren, wenn du möchtest.
Ja, dann mache ich das. 7. 23.
Ja, du schaust dich um und dir fällt relativ schnell auf, dass da einfach was nicht richtig verfugt ist in der Wand. Diese Separatisten sind anscheinend nicht nur gut, schlecht darin, Droiden zu bauen. Die haben auch keine Ahnung von Spaltmaßen. Jedenfalls kaum hast du diese Platte gesehen, die da irgendwie nicht richtig in die Wand übergeht, kannst du es gar nicht mehr ignorieren. Ja, also selbst wenn du es versuchen würdest, das ist so deutlich zu sehen. Ein Tritt dagegen und die Platte fällt aus der Wand. Festgebolzt war sie also auch nicht.
Separatisten-Schrott, hey.
Deshalb gewinnen wir den Krieg.
Ja, dann Doc nimmt diese Platte ab und wendet sich an seine Brüder und sagt:
Bronson, ich habe einen Schacht gefunden, über den wir nach oben klettern können.
Sehr gut. Und drängt sich schon wieder in die Position, Erster zu sein.
Richtiger Kernassi, hey.
Es hat tatsächlich ein bisschen mit Übungstrauma von ihm zu tun. Er hat mal bei einer Übung jemanden verloren, weil er ihn vorgeschickt hat.
Trotzdem Kernassi.
Das ist eine Zwangshandlung von Bronson. Als erster rein, als letzter raus.
Ich würde, glaube ich, tatsächlich nochmal meinen Scanner bemühen. Vielleicht kann ich ja herausfinden, ob da außerdem, den wir niedergemäht haben, noch andere funktionierende Droiden herumlaufen.
Ein, zwei, drei Signaturen, die sich halt vom Hintergrundrauschen der noch funktionierenden Energiesysteme abheben, einfach weil sie ein bisschen mehr Energie ausstrahlen, scheint es doch noch zu geben. Aber nicht in der Masse, wie man es auf einem solchen Schiff erwarten würde.
Also erstmal keine weitere große Gefahr.
Die Scans sind auf jeden Fall nützlich.
Also ein paar Klappergestelle kann ich hier noch feststellen, aber die sollten für uns kein großes Problem werden.
Hervorragend, Fixer. Es ist immer gut zu wissen, was da lauert.
Und macht sich weiter Richtung oberem Deck, das offenbar das Deck ist, auf dem die Brücke sich befindet. Wir waren hier nur eins falsch.
Ja, müssen wir da auf Climbing rollen, oder?
Ich würde sagen,
es geht ja um nichts. Wir haben hier gerade keinen Zeitdruck.
Ja, also müsst ihr nicht machen. Also okay. Es gibt ja jetzt keine offensichtlichen Gefahren, sag ich jetzt einfach mal, die das rechtfertigen würden, dass ihr euch da besonders geschickt oder so anstellen müsst. Also ihr müsst da einfach nur aufpassen, dass ihr nicht den Schacht wieder runterrutscht. Ja.
Gut, gut. Ich will nur damit flexen, dass ich jetzt weiß, wie man würfelt.
Ja, alles gut.
Da kannst du sicher nur ein, zwei Mal zeigen, Junge. Keine Angst.
Ihr erreicht tatsächlich relativ, ja, unproblematisch den Eingang zur Brücke und seht davor zwei in sich zusammengesunkene, beziehungsweise nicht, ja, sie stehen halt da unbeweglich, die Arme nach vorne gerichtet, zwei Superkampfdroiden, B2, die in ihrer Angriffspose erstarrt sind.
Mit erhobenem Blaster, weil die sind kein Witz, geht Bronson langsam, aber bestimmt auf die beiden zu. Und sobald er an einen angelangt, zieht er ihm so mit einem Bein. Es bewegt sich nur das Bein. Der Rest des Klonkommandos bleibt wirklich so in der Luft erstarrt. Mit einem Bein zieht er so den unteren Teil des Fußes weg, was selbst das Gewicht von dem Kampfdroiden beeinflussen muss. Und sofern seine Gelenke nicht vollkommen erstarrt sind, sollte es ihn zu Fall bringen.
Jo, da ist nicht viel Diskussion. Der kriegt Unwucht und kippt einfach scheppernd auf den Boden, seinen Arm immer noch nach geradeaus gestreckt. Der wird beim Aufprall dann tatsächlich ein bisschen gewaltsam nach oben verschoben, was man am Krachen des Armgelenks hört.
Der andere bekommt einen Ellenbogen auf den Kopf. So einen richtig schönen Muay Thai seitwärts, bam.
Ja, und der geht dann ebenfalls zu Boden. Hinter der Tür erwartet euch dann folgender Anblick.
Ja, das ist einfach die Brücke, sag ich jetzt mal, ne? Die wir auch in Episode 3 sehen. Aber da ist einfach niemand. Die ist komplett leer.
Ja, genau. Das ist das Seltsame. Also, beziehungsweise vorne in den beiden Stühlen müsst ihr euch jetzt einfach reindenken, dass da noch zwei Pilotendruiden sitzen mit den entsprechenden Markierungen, den blauen. Aber ansonsten.
Und die sind auch erstarrt, die Droiden.
Ja, die sind auf ihren Kontrollen zusammengesunken.
Das ist jetzt aber ungefähr der Bereich, wo ich die organische Signatur hergekriegt hatte, oder?
Ich wollte es gerade sagen, ja. Den sollten wir jetzt mal schleunigst
finden. Ja, irgendwo hier aus der Nähe. Aber es lässt sich halt nur schwer eingrenzen auf den Scanner.
Ich schaue mich vorsichtshalber mal um mit Search.
Ja.
So die Gegend zu erfassen.
Ja. Die Brücke sieht halt normal aus, wie so eine Brücke halt aussieht, wie normal man sie auch immer beschreiben kann. Was dir aber tatsächlich auffällt, ist, dass ein paar der Systeme noch mit Energie versorgt werden, oder zumindest genug, dass sie nicht ausgefallen sind. Unter anderem das Kommandoterminal, das sich etwas rechts gelegen vom, ich nenne es mal, Kapitänsthron befindet.
Okay, ich mache jetzt einfach mal das naheliegendste. Doc richtet sich auf und ruft in den Raum.
Hier ist der Eclipse Corps der großen Armee der Republik. Wir wissen, dass Sie hier sind. Zeigen Sie sich.
Das Einzige, was zu hören ist, ist das Surren, das leise Surren der elektronischen Systeme, die noch immer funktionieren.
Fixer, versuche noch einmal, jetzt da wir auf der Brücke sind, irgendwie den Halt an dieses Biosignal zu bekommen.
Ja, ich würde meinen Scanner nochmal befragen, wenn ich kann den Radius vielleicht etwas kleiner stellen, damit ich ein genaueres Bild kriege.
Ja, würfel nochmal.
12.
Ja, du konntest es ein bisschen eingrenzen. Ist es auf jeden Fall auf der gleichen Ebene, wo ihr seid. Befindet sich allerdings in der entgegengesetzten Richtung von der Brücke. Möchtet ihr euch noch irgendwelche von den Systemen angucken auf der Brücke oder wollt ihr weiter?
Ich würde mir genau angucken, was da funktioniert und was nicht.
Hat vielleicht das Schiff einen Lifeform-Scanner, der genauer ist?
Ja, wahrscheinlich, aber du kennst dich jetzt so auf den ersten Blick nicht gut genug aus mit dieser Art von Schiff, als dass du wüsstest, welches Terminal das jetzt ist von den vielen. Möchte Fixer einen Wurf auf Search machen?
Sehr gerne.
Tata, ein heroischer Wurf. Über 31.
Hast du gut gemacht.
Dir fällt ein Terminal auf, was ja verdächtig ja, zurückhaltend gestaltet ist und ein wenig am Blinken ist. Und als du es dir genauer anschaust, entdeckst du, dass es ja nicht nur eine Art Kommandoterminal für sämtliche Schiffssysteme ist, sondern dass es im Prinzip auch gleichzeitig der Aufzeichnung aller Ereignisse dient, die diesem Schiff passiert sind. In den letzten paar Standardtagen.
Jackpot.
Eine Art Logbuch.
Ja, das gucke ich mir natürlich an. Ich möchte die Einträge des letzten Tages sehen.
Ja, die Einträge beziehen sich auf einen Providence-Klasse-Versorgungsträger mit dem Namen Fist of Justice, der, warum auch immer, beordert wurde, seine eigentlich angestammte Versorgungsroute zu verlassen und sich in Richtung des Systems zu bewegen, von dem das Holochron entwendet wurde. Als du weiter in den Aufzeichnungen gräbst, stellt sich dann heraus, dass da offenbar der naimodianische Kommandant dieses Schiffes der separatistischen Sache vielleicht doch nicht ganz so treu ergeben war, wie er das seinen Vorgesetzten immer hat glauben machen lassen und die ihm anvertrauten Mittel dazu verwendet hat, um hin und wieder mal auf eigene Faust Unternehmungen zu starten. Und er hatte halt gehört, dass es auf diesem Planeten Dinge gibt, die den Jedi wichtig sind und die eventuell sich für einen guten Preis verkaufen ließen. Entsprechend hat er dann einen Flug angeordnet, hat die Sicherheitsprotokolle der Droiden überschrieben bzw. überschreiben lassen und hat dann tatsächlich auch das gefunden, wonach er gesucht hat. Allerdings nur einige Stunden, nachdem er das System verlassen hat, und sich nach einem ersten Sprung in den Hyperraum neu orientiert hat im republikanischen Raum, um so schnell wie möglich wieder in sicherere Gebiete zu kommen, wurden sie von einem unbekannten Schiff angegriffen. Ein Schiff in der Größe eines Kreuzers, das allerdings viel zu viel Feuerkraft hatte für ein Schiff dieser Klassifikation. Und das diesen Providence Dreadnought mit gezieltem Ionenfeuer außer Gefecht setzte, was gleichzeitig auch sämtliche Droiden an Bord deaktiviert hat. Und das Protokoll bricht tatsächlich nach diesem Ionenereignis ab, da die Systeme nur noch im Grunde ja eine Art Grundperformance dann gesendet haben, was so viel heißt wie ja, wir funktionieren zwar noch, aber kriegst halt keine Daten mehr. So, und entsprechend zeigt das Protokoll an der Stelle auch keinerlei Eingaben des Naimodianers oder der Druiden mehr an.
Bronson schaut erwartungsvoll Richtung Fixer und Doc.
Was habt ihr gefunden?
Doc teilt die Infos seinem Squad mit.
Das heißt, die Lebensform muss der naimodianische Kommandant sein?
Das lässt darauf schließen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn hier finden? Können wir die Systeme so weit überwachen, dass wir alarmiert werden, sobald irgendwie eine Art Fluchtkapsel oder ein Shuttle das Schiff verlässt?
Soweit ihr das beurteilen könnt, funktionieren sämtliche Fluchtkapseln nicht mehr, da die Energie mir, wie gesagt, fast komplett ausgefallen ist. Man müsste sie also entweder manuell starten. Ein Alarm würde das allerdings auch nicht mehr auslösen. Was ihr versuchen könnt, ist, den Hauptreaktor wieder hochzufahren. Und das würde euch dann nämlich erlauben, zum Beispiel Fluchtkapseln zu blockieren von der Brücke aus.
Ich habe eine andere Idee. Wir wissen, dass er auf dieser Ebene ist, oder?
Ja.
Dann lassen wir doch die Atmosphäre auf allen anderen Ebenen ab.
Ich habe noch eine Idee. Wir könnten eventuell versuchen, die interne Schiffskommunikation wieder hochzufahren und ihm eine Nachricht zuzusenden, dass es sich ergeben soll. Oder beides.
Wir können ja beides tun.
Also, sobald Bronson die Vorschläge seines Squads begreift, schwillt seine Brust fast schon vor Stolz und er antwortet:
Genauso machen wir es, Jungs. Los geht's.
In dem Moment, als ihr euch den Konsolen zuwenden wollt, hört ihr von draußen einen Blasterschuss. Einen einzelnen.
Ey, sofort einsatzbereit, angelegter Blaster in die Richtung. Handzeichen, zack, Richtung der Tür, die wahrscheinlich in diese Richtung ist. Es ist ein anderer Raum, nehme ich an.
Ja, genau. Also der Gang, aus dem ihr quasi gekommen seid, die Tür zur Brücke steht ja noch offen. Der ist leer, aber dahinter, also quasi in die andere Richtung, ist eine, ja, fast komplett geschlossene Tür. Da ist noch so ein Spalt offen. Und da schien es herzukommen, das Geräusch.
Ja, und genau so rücken wir da jetzt vor.
Ja, keine Widerrede.
Ja, die Tür ist, wie gesagt, nun Spalt offen. Also es wird vielleicht so, ja, es würden vielleicht so zwei Hände durchpassen, so aneinander gelegt. Aber ansonsten kommt da nicht viel durch.
Kann man denn irgendwas sehen?
Ja, das ist genug, um da, ja, reinlinsen, genau.
Ja, ihr könnt dahinter einen schwach beleuchteten Gang sehen. Und da liegt ein Neimodianer auf dem Boden, in traditioneller Kluft, mit einem rauchenden Loch im Rücken. Er wollte anscheinend zu der Tür, durch die ihr gerade hindurch spät, laufen.
Ja, wir können die sicherlich aufreißen, oder?
Ja, ihr könnt versuchen, sie aufzustemmen, ihr könnt sie aber auch auf andere Arten und Weisen öffnen.
Ich würde mir das Terminal gerne einmal angucken.
Während Bronson schon wie ein Höhlenmensch daran rumstemmt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Doc wartet da gar nicht lange. Da können wir mal zusammen auf Strength würfeln, oder?
Ja.
Ja.
Glorreiche 8. Klonmoment.
Klonmoment. 8.
Ja, ihr versucht's, es quietscht auch ein bisschen und bewegt sich ein paar Millimeter, aber viel mehr passiert da leider auch nicht.
Sabbelnit, dat geit. Röhrig, ich will das lassen.
Ich würde sagen, sobald Fixer mitkriegt, dass die da am Zerren sind und sich das Ganze zumindest ein bisschen bewegt, helfe ich mal mit.
Lasst mich mal ran, ihr nudelarmigen Chorknaben.
Ja, offensichtlich 11.
Ja, ihr kriegt das Tor dann mit vereinten Kräften schließlich krächzend aufgeschoben. Was allerdings dem Schließmechanismus nicht ganz so gefällt, der knackend und kreischend nachgibt und Funkensprühen aus dem Terminal. Was jetzt nur noch einen Fehlercode anzeigt.
Ach, ist ja nicht mein Schiff, alles gut.
Ja, ernsthaft. Also.
Ja, und der Neimodianer liegt da, nach wie vor auf dem Bauch, sein Gesicht nach unten, auf dem Boden, mit seinem lächerlich großen Hut und seiner für dieses Schiff und diese Situation eigentlich unangemessen prächtigen Kluft. Wie wollt ihr weiter vorgehen?
Ja, wir suchen selbstverständlich nach irgendeiner Möglichkeit, den zu identifizieren, oder?
Ja, erstmal müssen wir gucken, wo der Schuss herkam, Kollege.
Vielleicht sollten wir erstmal gucken, ob der noch lebt.
Das ist alles Docs Department. All das davon.
Es ist allerdings tatsächlich nichts mehr zu sehen in dem Gang. Ja, also außer der Leiche ist da nichts.
Hat er sich selbst erschossen?
In den Rücken?
Von hinten?
So mache ich es immer, wenn ich mich erschieße.
Ja, ich würfel mal auf Search, oder? 15. 4 Einsei.
Dir fällt nichts so wirklich auf. Also, ja, klar, der Gang ist ein bisschen beschädigt und das Licht ist vielleicht ein bisschen heller als in den anderen Gängen, aber ansonsten ist da nix.
Mag sich jemand den Typen mal angucken?
Wer auch immer da geschossen hat, ist noch am Start, also.
Na gut, lass mal mich vielleicht auch nochmal suchen. Du hast hier mehr Augen, desto besser.
Ja. Ah, am anderen Ende des Ganges ist eine Tür. Und die sieht zumindest so aus, als wäre sie komplett zu. Was ja ungewöhnlich ist, das wäre die erste Tür, die komplett geschlossen ist, die ihr in diesem ganzen Schiff seht.
Ja eben, Bronson hat schon längst die Taschenlampe an seinem Blaster aktiviert und geht neben Deadlock so auf diese Tür zu und bestärkt ihn in dem Gefühl, dass das hier jetzt hochverdächtig unser nächstes Ziel ist.
Ich würde mal kurz nachgucken, ob der Neimodianer noch lebt.
Ich wollte es gerade sagen, ja, die Idee fand ich gar nicht so schlecht.
Ihr tretet an den Neimodianer heran. Und ja, als ihr noch so einen Meter von ihm entfernt seid, ist das im Hintergrund sich befindende Surren wird auf einmal sehr, sehr laut, schwillt plötzlich an, die Lichter gehen überall wieder an, die Türen schnappen alle offen, zumindest die, die noch funktionieren und nicht gewaltsam aufgebrochen wurden. Und mit einem, ja, wabernden Geräusch findet ihr euch in dieser Situation wieder.
Großartig.
Oh, ja, Energieschilde.
Sexy.
Dumm gelaufen.
Strahlenschild. Wie konnte uns das passieren? So blöd sind wir doch eigentlich nicht. Und aus der Tür euch gegenüber, die sich jetzt inzwischen öffnet, tritt eine Gestalt, die ja, einschüchternd aussieht, majestätisch aussieht.
Oh shit. Dirge.
Ich kann euch schon mal sagen, es ist nicht Dirge.
Ach so. Aber es ist einer von seiner Spezies.
Dicker Bube.
Ja, ja. War schön mit euch.
Und der guckt euch an. Legt den Kopf schief.
Asi, großer Typ. Terminator mal zwei gefühlt, ne, von der Statur her.
Du kannst sogar den Warhammer 40k-Begriff Terminator verwenden und es ist nicht so weit weg.
Nee, ist richtig, ja. Also das ist einfach ein Big Boy. Ist kein Droide. Das ist tatsächlich ein organisches Lebewesen.
Spaghetti.
Ja, genau. Besteht eigentlich aus Würmern. Aus einer Kolonie von Würmern. Genau, ja. Was es ziemlich schwierig macht, irgendwelche kritischen Schäden an ihm zu verursachen, weil er im Prinzip keine Organe hat.
Ignorieren wir nicht die gigantische Rüstung, die er trägt. Also man sieht nichts von irgendwelchen Würmern. Das ist einfach nur ein gigantischer Panzer.
Ja.
Dude. So, auf zwei Beinen und ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem.
Ja.
Wie befreit ihr aus der Situation? Das sehen wir beim nächsten Mal.
Wir sprengen ihn in die Luft.
Ah, Cliffhanger.
Ja, Cliffhanger. Habt ihr jetzt nicht kommen sehen, wa?
Nice. Nee, haben wir nicht. Haben wir echt nicht.
Diese dämlichen Strahlenschilder.